sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
Hallo Schnuffi.
Gleich am Anfang schon vom Protokoll abgewichen.
Ja, ich wollte das Thema, über das wir heute sprechen. Ich dachte, ich lege mir mal was zurecht. Habe ich vorbereitet.
Herrlich verrückt.
Hallo Alena. Ah. Wir sprechen heute über Namen.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt.
Erstmal freue ich mich, dich zu sehen.
Ebenso.
Und dir Kosenamen zu geben. Wie geht's dir? Wie hast du deinen Aufenthalt in Frankfurt überstanden?
Du, total gut, was damit zu tun hatte, dass ich ja eigentlich gar nicht so, ich war zwar in Frankfurt, aber ich war gar nicht so richtig auf der Messe. Ich habe auch überhaupt keine Termine gehabt. Ich war nur zum Vergnügen da. Ich habe tagsüber gearbeitet, heimlich in einer fantastischen Künstlerwohnung und bin abends ausgegangen. Und ich war nicht ein einziges Mal in irgendeiner Messehalle. Insofern kann ich sagen, für mich war es fantastisch. Wie war es für dich?
Das war ja so eine ganz schnelle Rein-Raus-Nummer für mich. Morgens hin, mittags wieder zurück quasi.
So wie es dir am liebsten ist.
Ja, ach, late in, early out. Und ich liebe ja das Motel One. Und insofern war das für mich wahnsinnig schön. Die, freue ich mich immer über die Begegnungen mit Menschen. Und ich weiß auch nicht, warum ich überhaupt danach gefragt habe. Ich wollte eigentlich wissen, ob du da dein Buch jetzt quasi schon so gut wie zu Ende geschrieben hast.
Nee, habe ich nicht. Also ich habe weitergeschrieben, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich habe jetzt echt Deadline-Druck.
Wie bist du auf die Namen deiner Protagonistinnen in deinem aktuellen Manuskript gekommen?
Unterschiedlich. Die eine Hauptfigur heißt, da sie an eine real existiert habende Figur angelehnt ist, hat sie auch denselben Namen. Finde ich den Namen schön. Und die zweite Hauptfigur ist benannt nach der Tochter, die ich nie hatte. Also quasi der Mädchenname, den ich einer Tochter gegeben hätte, hätte ich nicht Söhne bekommen.
Magst du die Namen sagen oder ist es jetzt nicht so richtig gut?
Ja, doch, die eine Protagonistin heißt Senta und die andere Protagonistin heißt Hannah.
Hannah, und das ist der Mädchenname, der dir gefallen hätte, wenn du eine Tochter bekommen hättest, ungefähr jedenfalls oder umgekehrt?
Nee, stimmt. Hannah wäre der Mädchenname für eine eventuelle Tochter gewesen, weil ich finde, der hat so eine... Der klingt nach so einer etwas herberen, ich finde den sehr auf so eine herbe Art feminin. Ja. Ich habe sofort so ein ganz bestimmtes Frauenbild eine ganz bestimmte Frau vor Augen und das gefällt mir daran. Das funktioniert natürlich nicht für jeden gleich. Wie bist du denn auf die Namen von deinen Protagonisten gekommen?
Ich würde gerne noch mal kurz nachhaken an der Stelle, wenn dir das recht ist.
Klar.
Das heißt, es ist für dich schon, also wir reden letztendlich darüber, dass wir natürlich mit Namen eine ganz bestimmte Assoziation haben und ein Bild, oder?
Ja, klar.
Ich weiß das immer gar nicht so. Also ja, es ist ganz komisch. Also ich habe ja als Jugendlicher habe ich ganz viele Kurzgeschichten und so weiter geschrieben und ich war damals geradezu besessen von Namen. Und fand Namen irgendwie wahnsinnig interessant und ich hatte einen Namen sozusagen, ich habe oft Namen geträumt und habe dann darum herum eine Kurzgeschichte geschrieben.
Du hast Namen geträumt?
Na, ich habe irgendwelche irren, also mit irre meine ich halt wirklich eher wirre Träume gehabt und auch sinnlose Träume, wo dann irgendjemand gesagt hat, ja, das gibt es hier nicht, da müssen Sie zu Baltasano gehen. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe dann gedacht, was ist das? Was könnte das, das für ein Name? Wer könnte? Und dann wurde das ein Campingplatzbesitzer auf einem Campingplatz, der auf so passiv-aggressive Art und aber sehr sehr erfolgreich die Leute auf seinem Campingplatz irgendwie so unterdrückt. Ja.
Mario Baltasano, oder wie?
Ja, der war nicht, das war gar nicht irgendwie ein italienischer Campingplatz oder der Name war auch jetzt nicht irgendwie Italien zugeordnet, aber dieser Name hatte für mich, ja genau, also das habe ich früher gehabt, inzwischen habe ich, muss ich sagen, tue ich mich so ein bisschen, ja, ich tue mich echt schwer damit, also ich habe auch sowas Ähnliches gemacht wie du, ich wollte immer gerne, wenn ich eine Tochter habe, die in irgendeiner Art und Weise Luise nennen. Und weil mir dieser Name so gut gefiel, habe ich dann angefangen, als ich noch weit davon entfernt war, Kinder bekommen. Es war einfach völlig irreal. Ich war 30 und habe ich angefangen, immer die Freundin oder die Frau in meinen Geschichten, in meinen Kolumnen und Glossen vor allem Luise zu nennen, so dass dieser Name, als dann meine Tochter geboren wurde, natürlich völlig verbrannt war.
Ja, das wäre ein bisschen creepy gewesen, ehrlich gesagt.
Ja, das wär mega creepy gewesen, finde ich zumindest. Für mich war der Name daraufhin dann total verbrannt. Lustigerweise hieß auch der beste Freund von meinem Protagonisten immer so wie mein Sohn. Das fand ich dann aber nicht so schlimm und diese Figur hatte auch nicht tauchte nicht so regelmäßig auf. Aber ich habe seitdem irgendwie Probleme, Namen irgendwie so nah an mich ranzulassen. Und ich habe jetzt viele Jahre lang Namen von von so einer kleinen Visitenkarte benutzt, die ich mal Mitte der 90er Jahre, 96, 97, bei einem Spaziergang in Prenzlauer Berg auf diesem großen Friedhof, der da am unteren Ende von der Greifswalder, zwischen Greifswalder und Prenzlauer Allee ist.
Ja.
Und da bin ich spazieren gegangen, weil ich mich vor der Arbeit gedrückt habe, als ich da in gar nicht mal Nähe gewohnt habe, sondern zwei Tramstationen entfernt oder drei. Und habe dann zwischendurch angefangen auf so eine Visitenkarte von einem Lederwarengeschäft, wo ich mir eine Lederjacke kaufen wollte. Mhm. Weil ich dachte, dass das wahrscheinlich so der wichtige erste Schritt für meinen weiteren beruflichen Erfolg werden würde.
Auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast sie noch.
Ich habe sie weggeschmissen.
Scheiße.
Und diese Visitenkarte hatte ich in der Tasche und habe dann angefangen, da lauter Namen raufzuschreiben. Und diese Namen habe ich jetzt aber von den Grabsteinen abzuschreiben. Und diese Namen habe ich jetzt alle verbraucht. Das heißt, ich stehe jetzt wirklich total vor dem Nichts.
Ich kann dir aber in Berlin gerne noch ein paar weitere Friedhöfe zeigen, wenn du möchtest.
Genau, ich müsste halt jetzt einfach wirklich absolut nochmal aktiv werden. Ich habe mir ja damit beholfen, indem ich bei dem aktuellen Manuskript den Leuten allen Nachnamen von meinen Mitschülern aus der Grundschule gegeben habe, worauf du gesagt hast, du fändest das alles gar nicht schlecht. Nur die Namen würden ja wohl alle total penetrant ausgedacht klingen. Also so viel zum
Klang
Thema.
Sie, ich hatte keinen von diesen Namen jemals gehört. Das klang alles für mich irre ausgedacht, das stimmt. Aber was weiß ich schon, weißt du?
Insofern bin ich da echt total, ich bin wirklich, ich weiß auch nicht, ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema. Beschäftigst du dich damit lange? Hat es lange gedauert, die Namen zu finden?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Meistens ist es irgendwas, meistens, wenn man so eine Figur vor Augen hat, kommt einem ja irgendwie der passende Name dazu. Aber ich finde es total toll, wenn man in irgendeiner Form eine Systematik dafür entwickelt. Also auf den Friedhof gehen finde ich nicht so schlecht. Ich glaube, unsere Freundin und Kollegin Simone Buchholz benennt viele Protagonisten ihrer Krimis nach Fußballern, oder? Habe ich das missverstanden?
Die Polizisten heißen alle nach St. Pauli-Spielern und...
Genau, aber nicht nur, auch
Frankfurt-Trainern.
Genau, aus anderen Vereinen. Finde ich auch nicht so schlecht. Und ehrlich gesagt warte ich einfach, bis die mir so zufallen. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass meine Protagonistennamen so wahnsinnig ungewöhnlich wären. Es gibt so ein paar Namen, wo ich sofort so eine Assoziation zu habe. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei dir einen Vornamen gibt, der bei mir eine ähnliche Assoziation weckt wie der Name Paul. Bei Paul habe ich immer sofort so der sexy Nachbars-Daddy, der nicht so wirklich gefährlich ist, aber irgendwie eigentlich ganz hot. Das ist okay. Das ist so ein Paul für mich.
Ja, und welcher Name ist so ähnlich?
Ich weiß, dass du, glaube ich, eine ähnliche Situation hast bei Leuten, die Max heißen.
Ach so, okay, ich dachte, du meinst in meinem Text, an dem ich gerade arbeite. Ja, das, also ganz ehrlich, ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen, der Max oder Paul heißt.
Nein, um Gottes Willen.
Das sind für mich aber so Sat.1-Namen. Also wenn halt in Sat.1 irgendwie in einer Eigenproduktion irgendein Mann, der genau einfach so dieses Hey, unser sympathischer Protagonist oder Nachbar Schema erfüllen muss und der irgendwie zwischen 30 und Mitte 40 ist, dann heißen die immer Paul oder Max.
Genau,
oder so.
Es sind einfach wahnsinnig sympathische Namen, aber man hat dann immer gleich schon so einen bestimmten Mann vor Augen, wenn man sich Figuren ausdenkt. Wie gesagt, bitte unter gar keinen Umständen glauben, dass irgendeiner von uns irgendwas gegen einen Max oder einen Paul hat.
Obwohl ich kenne niemand Sympathisches, der so heißt.
Doch, ich schon. Gesagt. Ich kenne ganz tolle Maxens und ganz tolle Pauls.
Ich kenne keinen einzigen.
Tja.
Was?
Ja, musst du dir mal welche vorstellen.
Nein, ich mache nur Spaß. Ich bin sogar mit vielen verwandt.
Oh je.
Ja, mein Neffe heißt Paul.
Ja, stimmt.
I love him.
Ja, ja alle, zu Recht. Der ist auch toll.
Max. Du, sag mal, aber wir reden über völlig unterschiedliche Dinge. Ich meine, wir reden jetzt wirklich seit ungefähr 2 Stunden aneinander vorbei. Du redest über Vornamen, ich rede über Nachnamen. Wie heißen deine Figuren? Wie heißt Hannah mit Nachnamen? Kannst du uns mal bitte noch mal offenbaren?
Borowski.
Und woher kommt dieser Name?
Keine Ahnung, habe ich mir ausgedacht. Keine Ahnung.
Also du hast dir den Namen,
Entschuldigung,
dass ich jetzt so klein kariert werde, du hast dir den Namen Borowski nicht ausgedacht.
Nein, natürlich nicht ausgedacht, aber das ist total wahllos. Ich fand einfach, es klang ganz okay, Hannah Borowski. Aber,
Okay, also es ist interessant, das ist für dich also auch wirklich einfach so ein bisschen das, wie man so sagt, das Kind muss halt einen Namen haben.
Ja, aber ich finde den Vornamen viel entscheidender als den Nachnamen. Hast du dir vor allem über die Nachnamen Gedanken gemacht? Offenbar.
Ja, weil ich halt finde, dass der Nachname noch mehr als der Vorname einordnet, aus was für einer Welt die Leute halt so kommen oder es zumindest zu tun scheint. Ich weiß es auch nicht genau. Ja, natürlich mache ich mir irgendwie auch Gedanken so ein bisschen über das Gesamtpaket oder so, aber gut, es liegt jetzt auch daran, dass in den Krimis die Leute sich halt einfach oft mit Nachnamen anreden. Das heißt, du hast halt ständig diese Nachnamen in der Hand und musst die irgendwie so ein bisschen, musst halt sehr viel mit denen arbeiten. Und du hast tatsächlich recht. Also jetzt bei dieser dramatischen, komischen, traurigen, romantischen, bitter bösen, hellwachen Liebesgeschichte, an der ich arbeite.
Das wird so geil.
Das ist eigentlich egal, wie die Leute heißen, weil es ist so elementar. Es ist eigentlich, also eigentlich nenne ich sie nur der Mann, die Frau.
Ja, stimmt. Alles andere sind alles Platzhalter für diese große Geschichte, die du da erzählst.
Ja,
Das universelle. Große ja. Thema von Liebe und Verlust.
Die noch nie erzählte Geschichte. Also ich habe heute die ersten 200 Seiten abgeschickt an meinen fantastischen Verlag.
Oh, wie toll. Herzlichen Glückwunsch.
Naja, weil es darum geht, wie geht es jetzt weiter, wie soll das heißen,
ja.
Wie soll das wahrscheinlich irgendwie aussehen und so weiter.
Hat es denn jetzt einen Arbeitstitel?
Ja, Dirk.
Okay.
Ich muss jetzt nur noch einen Dirk in das Buch reinschreiben. Weil man wartet halt die ganze Zeit, wann kommt dieser verdammte Dirk?
Ja, aber das könnte ein super guter Kunstgriff sein.
Ja, und also diese ganzen wichtigen Sachen. Und ich muss sagen, dass ich doch auch gemerkt habe, ich habe zum Beispiel so einen Namen von Nachbarn, das spielt ja in so einem Mietshaus, habe ich einfach relativ wahllos da so rübergestreut. Mhm. Und mir fiel dann schon so auf, es gibt viele so Sachen, die überhaupt noch nicht so richtig stimmig sind und die auch noch nicht funktionieren. Also vor allem würde ich sagen, so das gesamte Manuskript, eigentlich so die ersten 212 Seiten. Aber bei den Namen bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Und ich finde schon, dass die Namen und gerade auch die Nachnamen sehr viel auf die Stimmung eines Buches einzahlen, also ja. So die Atmosphäre und so weiter. Und was ich dabei aber wahnsinnig wichtig finde, also was man auf jeden, ich bemühe mich schon auch immer so sprechende Namen oder so.
Was meinst du mit sprechenden Namen?
Naja, also zum Beispiel mit sprechenden Namen meine ich, also zum Beispiel meine Hauptfigur Martin ist ein Verfahrenstechniker in der Pyrotechnik.
Ja.
Und wenn der jetzt mit Nachnamen, weil er ja auch so ein bisschen mit der Nachbarin, weil er das ja so seine Flamme ist, wenn der jetzt mit Nachnamen Martin Feuerstein oder Martin Zündel heißen würde, dann würde ich sagen, so nicht, liebe Rätselfreunde. Das ist, da sind mir die Pferde durchgegangen. Das muss noch mal anders heißen. Der muss Dirk Feuerstein heißen.
Verstehe.
Oder Dirk Zündel oder weiß ich auch nicht. Nee, sowas meine ich mit sprechenden Namen. Oder wenn dann irgendwie jemand so Graumann heißt und halt so ganz so ein bisschen so eine gedrückte und angepasste Nebenfigur ist und so. Verstehst du?
Ja, das verstehe ich. Aber dann ist es vielleicht macht es totalen Spaß, wenn man so Fantasy-Romane schreibt, weil da kann man ja so richtig in die Vollen greifen. Die kann, oder vielleicht ist das auch total kompliziert, weil du kannst ja in deinem Fantasy-Roman deinen Protagonisten nicht Jonas Müller nennen oder so, sondern der muss ja dann einen Elfen- oder Troll- oder Drachenkämpfer-Spezialnamen bekommen. Das ist bestimmt eine ganz eigene Craft.
Ja, total ist eine eigene Craft und ich meine eigentlich das Nächste, wie man an diese Craft irgendwie rankommen kann als Autorin selbst, ist ja, wenn man sich ein Pseudonym gibt, oder?
Ja.
Man sich ja sozusagen auch einen Namen und eine ganze, mit diesem Namen ja auch eine mitklingende Identität ausdenkt, oder?
Ja, was ist denn dein Pseudonym?
Benny Mama.
Sein du Pseudonym.
Du hast ein Pseudonym. Ich habe keins. Ich habe nie
jetzt
eins
ist nur gehabt. Eins von meinen vielen Pseudonymen.
Ach so, okay.
Hast du als Journalist kein Pseudonym? Du musst es natürlich nicht verraten, das wäre ja Quatsch, aber
ich habe eigentlich nicht so richtig ein Pseudonym, nee. Nee. Weil ich irgendwann natürlich auch so weit. Also ich habe tatsächlich mal das kann man heute ja kaum noch vermitteln, vor 25 Jahren eine Hausfrauenkolumne geschrieben für eine große deutsche Zeitschrift, die nicht Brigitte war, wo ich erst Tilla Marie Räther hieß und das dann später so ein bisschen abgegradet wurde und ich einen generischen Frauennamen hatte, Martina Geithner. Mhm. Und es gab eine Praktikantin, die so eine Art Legende gepflegt hat, weil ich über meinen Mann und meine beiden Kinder und meinen Hund und meine Freundin und so weiter geschrieben habe und natürlich diese ganzen Namen und alles, weil es alles komplett erfunden war, immer irgendwie straight bleiben musste. Ich habe mir damit mein Studium finanziert, mich in eine 38, 39, 40 Jahre alte Hausfrau mit zwei Kindern hereinzudenken.
Und waren es Kolumnen oder hast du so Rat, also wann hast du so
nein,
Fragen,
das waren Kolumnen.
Fragen
nein,
beantwortet?
Nein, das waren
Kolumnen. Fragen Sie Frau Erika oder so.
Ich habe aus meinem reichen Lebenserfahrungsschatz als 24 Jahre alter auf dem Futonki Student.
Oh, wie toll. Oh, ich hoffe, du hast die in irgendeinem Keller aufbewahrt und ich kann die dann später, wenn ich dein Frühwerk veröffentliche, dass ich die nochmal finde.
Also bisher hätte ich gesagt, wende dich an den Jahreszeitenverlag, aber seitdem die jetzt voriges Jahr in ein kleines Verlagsgebäude an der Alster umgezogen sind und glaube ich alle Umzugskisten mit Archivmaterial weggeschmissen haben, glaube ich, dass es wirklich niemals jemanden geben wird, der diese Sachen findet.
Okay, Challenge für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen.
Bitte nicht. War es eigentlich komisch, unter dem Pseudonym Benny Mama zu schreiben und sich damit ja tatsächlich auch so total in den Dienst des Textes zu stellen als Autorin? Also du hast mit deinem Namen dich ja sozusagen zum Teil einer fiktiven, exemplarischen Textwelt gemacht.
Ja, weil ich es immer erklären musste, weil man das natürlich oder weil viele oder weil Leute, die nicht in dieser Kleinkindwelt gerade aktuell zu Hause sind, ja auch den Gag im Zweifel nicht schnallen. Also okay. Dass man halt als Kindergartenmutter zumindest eine ganze Weile eben einfach als Person verschwindet und immer mit dem Kind assoziiert wird und weil sich die Kindernamen immer schneller gemerkt werden, ist man dann halt nicht mehr die Susanne, sondern ist man halt die Mila-Mama. Und ich habe auch in meinem Telefon noch ganz, ganz, ganz viele inzwischen wirklich gute Freundinnen eingespeichert.
Oh Gott, ja, das habe ich auch. Ja, ja.
Unter Leon-Mama und so weiter. Und es ist markiert auch bei mir immer so ein quasi so die nächste Stufe der Freundschaft, wenn ich dann mich doch dazu durchraffe, aus Emil-Mama dann meine Freundin Helena zu machen mit einem richtigen.
Oh, wie schön, ja, das verstehe ich.
Dann habe ich das Gefühl, jetzt ist es ernst. Und insofern war das manchmal unangenehm, weil natürlich alle immer so, was ist denn, unter welchem Namen? Weil es ist natürlich ein bisschen albern. Bereue ich's? Nö. Also ich wollte das unter keinem Fall unter meinem richtigen Namen machen und insofern, ja, sei es drum. Das liegt ja jetzt auch hinter mir. Ich werde keine weiteren Benny-Mama-Bücher veröffentlichen.
Und hast du so ein Pseudonym im Hinterkopf, wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt parallel anfangen, noch irgendwas anderes zu schreiben? Gibt es irgendein Pseudonym, was du schon immer mal so im Kopf hattest für dich?
Ja, aber das würde ich ja jetzt hier nicht verraten.
Okay, ich wollte es auch nur wissen, ob es grundsätzlich so ist. Okay.
Wenn ich dir noch zuvorkomme und meine erotischen Hamster-Krimis schreibe, bevor du deine erotischen Hamster-Krimis schreibst, werde ich dir ganz...
Die Mac-Hamster-Face, ja. Genau. Das ist meins aber schon. Sorry.
Nee, ich muss mich in einem anderen Genre tummeln. Nee, aber nö, eigentlich nicht so richtig. Ich habe ein journalistisches Pseudonym, das ich hier aber auch nicht verrate. Das habe ich ja nicht ohne Grund.
Tatsächlich, was schreibst du unter diesem Pseudonym? Warum weiß ich das nicht?
Das geht dich überhaupt gar nichts an, du süßer kleiner Knuffelkäfer, was du alles wissen möchtest.
Das ist ja interessant. Das ist ja wahnsinnig interessant. Jana Hensel.
Genau, jetzt ist es raus. Schönen Dank auch, Till.
Ja, sorry, kannst du ja rausschneiden nachher, Hattest du eigentlich Spitznamen als Kind? Nur um nochmal dieses Thema, wie wahnsinnig nah einem der Name ja dann doch am Ende geht.
Nee, und ich bin ehrlich gesagt meinen Eltern total dankbar, dass man meinen Namen nur bedingt abkürzen kann. Es gab auch in meinem Kinderfreundeskreis damals eine Aletta und die wurde schon Ali genannt und deswegen fiel das für mich dann aus. Als Austauschschülerin war ich eine Zeit lang Alenita, das ist natürlich ganz hübsch, aber
ja,
ansonsten,
das ist sehr hübsch.
Nee, eigentlich nicht.
Und
Schröder
so
halt, also Schröder, wer, Schröder.
Schröder!
Schröder! Oder Schrötz oder so, aber.
Ja, das kenne ich ja auch, das waren ja so Spitznamen, die dir auch in der Redaktion zugewachsen sind.
Genau, aber sonst, nö, du?
Aber auch nicht in so, okay. Ja, er hat ganz viele, also vor allem natürlich in herabwürdigender Art. Tilly mit der Brilli, Till Trill nach diesem Wellensittich-Futter, alles Mögliche.
Oh wei.
Es gab so ein Schlumpfsong, glaube ich, auf der Schlumpfplatte von Vater Abraham über so einen Schlumpf Willi, der immer so eine Brille trägt und da wurde immer der Willi, 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 sehr oft Willi wurde hintereinander gesungen und dann kam der Willi mit der Brilli und das habe ich mir eigentlich also von der ersten bis zur 12. Klasse, in der 13. wurde es dann weniger, habe ich mir das eigentlich anhören müssen von meinen Lehrern und Mitschülern. Räter, Verräter, auch bei den Lehrern beliebter Spitzname.
Hartes Pflaster, West-Berlin in den 80er Jahren.
Weiß ich auch nicht.
Alten Frontkämpfer noch im Dienst.
Absolut, ja. Letzte Aufgebot. Hat mir noch und so weiter und so fort. Stören dich Namen in Texten, die du liest? Kann dich ein Name so richtig rausbringen?
Nein, nur wenn ich ihn verbinde mit jemandem, den ich überhaupt nicht mag. Vielleicht.
Aha, okay. Also mich nervt es total, wenn ich das Gefühl habe, irgendjemand benutzt einen Namen, um entweder besonders cute zu sein, also so nach dem Motto, oh, guck mal hier, ist auch so ein kostbarer Text und darum heißt natürlich meine Hauptfigur nicht Lisa oder Dirk, sondern Petronella. Aber es ist trotzdem eine ganz normale Archivarin in einem Archiv für Schmetterlingsflügel. Also dann habe ich das Gefühl, ach nee, lass mal. Und wenn Leute so in so Kriminalromanen, wo so die letzte Coolness-Stufe nicht im Bereich der stilistischen Darstellungsmittel der Autorin oder des Autors liegt und dann so über Namen irgendwie, indem die Leute sich dann auch in einem deutschen Krimi irgendwie so Chuck und weiß ich nicht, irgendwie so nennen. Chuck, Joe. Mir fällt nichts ein außer Chuck und Joe. Kann ich sofort bei, ganz ehrlich, da hört es echt, ja. Okay, also das finde ich auch total doof, aber ansonsten, nee, also persönliche Assoziationen stören mich ehrlich gesagt nicht. Da gibt, muss ich jetzt lange überlegen, ob es wirklich einen Namen gibt, wo ich die Person so unangenehm finde, dass ich denke, oh nee, lass mal bitte.
Aber hast du nicht umgekehrt Angst, vor allem wenn du jetzt in deinem neuen fantastischen Buch so viele Figuren nach ehemaligen Mitschülern von dir benannt hast, dass die sich irgendwie gemeint fühlen? Also ich versuche eher krampfhaft bei der Auswahl meiner Namen eben genau das zu vermeiden. Also niemanden nach jemandem benennen, der denken könnte, ich hätte bei dieser Figur an ihn gedacht.
Ach, da es sich dann bei diesen Figuren um völlig wahllos um irgendwelche 55 Jahre alten Baustoffexperten oder um irgendwelche 70 Jahre alten Nachbarinnen oder so handelt. Nö, sehe ich, also ich glaube, wenn es überhaupt irgendjemandem auffallen sollte, was ich für unwahrscheinlich halte, dann glaube ich, kann man das als Hommage sehen und ach nee, also meine Erfahrung ist bisher eher, dass Leute sich in Figuren wiedererkennen, wo ich im allerentferntesten nicht daran gedacht hätte, dass sie das sind und dass Leute sich bei Figuren, die ich, deren Namen ich ihm sogar gegeben habe, weil ich zu faul war, den zu ändern, dass es ihnen überhaupt nicht auffällt. Ich mache mir darüber ehrlich gesagt nicht so eine Gedanken.
Ja, ist wahrscheinlich auch.
Ja, ich meine, mit Hannah bist du natürlich auch auf der sicheren Seite. Also das wird, da wird sich, glaube ich, niemand irgendwie finden, der
sich gemeint fühlt. Ich kenne auch in meinem näheren Umfeld tatsächlich keine Hanna, ehrlich gesagt.
Im Ernst?
Nee, keine einzige.
Okay.
Aber es gibt dann eben doch genug, als dass es viele sein müssten.
Es ist ein toller Name. Es ist ja eigentlich ein perfekter Name auf eine Art.
Ja, ich glaube, es heißen auch relativ viele weibliche Protagonistinnen so. Egal. Heißt sie halt nicht Petronella. Hätte ich auch machen
ich können.
Es,
ja, ich finde es auch. Also
der passt aber zu ihr. Es ist eindeutig eine Hanna. Ich finde es total stimmig. Mhm. Du guckst skeptisch. Ich sehe dich den Kopf wiegen.
Ja. Nee, ich gucke überhaupt nicht skeptisch. Ich glaube, dass du recht hast. Ich versuche nur aus der ganzen Sache, weil ich ja auch immer gerne, verstehst du, für mich ist es ja auch so, ich lerne von dir und möchte das gerne für mich dann auch immer noch mal so. Du nennst es immer haha, du hast jetzt wieder genau wiederholt, was ich gesagt habe. Aber ich möchte es für mich halt noch mal so kurz zusammenfassen, damit ich es auch wirklich begriffen habe.
Bitte, ja.
Nur in dem Fall, bei diesem augenblicklichen Gespräch, ist mir nicht so ganz klar, worüber wir überhaupt geredet haben. Also wir haben, es fehlt irgendwie so ein bisschen, um es jetzt zusammenzufassen, so wie soll ich sagen, so der Über- und der Unter- und vielleicht auch der Mittelbau.
Dir fehlt ein bisschen die zweite Ebene hier bei unserem Gespräch heute, ist es das?
Ach, ich will das jetzt nicht so als Mangel benennen, aber sie, also jetzt da ist sie auch nicht unbedingt. Sie muss ja nicht immer, oder? Also warum nicht? Es ist umsonst, also was soll's.
Ja, eben. Wir können noch mal über den Namen unseres Podcasts sprechen, wenn du möchtest, um uns zu sammeln und dann noch mal zu so einer furiosen, das alles irgendwie unter einen großen gedanklichen Bogen zusammenspannenden Gedanken zu pressen.
Ja. Hast du eigentlich schon mal dann durch Suche und Ersetze einfach eine Figur komplett umbenannt? Bei der Arbeit? Das wollte ich nochmal wissen.
Nö, aber mir ist neulich aufgefallen, dass ich einen nicht ganz unwichtigen Protagonisten manchmal mit einem und manchmal mit zwei L geschrieben habe. Und das habe ich dann mit Suchen und Ersetzen tatsächlich vereinbart.
Till?
Till? Nee, es heißt keiner Till in meinem Buch. Es tut mir leid. Das würde ich mich nie trauen.
Das ist ein Witz, oder? Okay.
Tut mir leid.
Ist okay, macht nichts.
Obwohl Till so toll aussieht. Ich meine,
wir
müssen auch noch über die grafischen Aspekte von so Namen sprechen, weil manche Namen sehen einfach gut aus. Till Räther zum Beispiel ist ein sehr ansprechender Name, auch optisch, nicht nur vom Klang.
Darum habe ich dieses Pseudonym ja auch erfunden. Einfach, weil es so gut aussieht.
Ja, in Wahrheit schreibst du dich mit Ä, oder? Du hast ja einfach, heimlich deinen eigenen Umlaut aufgelöst.
Nee, leider nicht Ä. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, also was ich nie wieder machen würde, und es ist wirklich jetzt nicht übertrieben, also der Kommissar in den Kriminalromanen, die ich geschrieben habe, in den 5 Kriminalromanen, ich betone die 5 so, weil es echt auch dicke, und es sind einfach zu viele Seiten. Und ich glaube, dass der Name dieses Kommissars wahrscheinlich 20.000 Mal aufgetaucht insgesamt in diesen Manuskripten oder sagen wir bestimmt 10.000 Mal. Und ich glaube, ich habe mich jedes Mal bei diesem Namen verschrieben. Also ich fand den Namen, ich liebe den Namen. Ich habe ja auch eine nette, liebe, bekannte Freundin, Katja Danowski, die ich um Erlaubnis gefragt habe, ob ich diesen Nachnamen verwenden kann. Aber beim nächsten Mal, ich weiß nicht, wie dir das bei Borowski ging, aber Borowski kommt nicht so viel vor.
Es kommt maximal 2 oder 3 Mal vor im ganzen Buch.
Es ist etwas an dieser, also es ist alleine von der Tastatur am Ende dieser, diese polnischstämmige Endung und dann auch noch in Verbindung bei mir mit dem A, N und so. Ich vertipp mich da wirklich jedes Mal und ich habe es dann auf so einen komischen Makro gelegt, sodass ich eigentlich nur eine Taste drücken müsste und dann kommt immer gleich Danowski. Aber das nervt mich dann irgendwie auch total. Und ich kann wirklich ganz einfach sagen, also es ist besser, den Protagonisten mit Vor- und Nachnamen einfach nur Dirk zu nennen, glaube ich, oder Joe, Chuck.
Ja.
Haben wir eigentlich irgendwelche Anrufe bekommen?
Du willst nicht über den Namen unseres Podcasts sprechen, sehe ich das
Ach
richtig?
So, sexy und bodenständig. Naja.
Nur weil da auf Twitter nochmal, ich würde sagen, nicht Fragen, sondern Klagen zukamen.
Echt?
Menschen,
okay.
Das eher abstoßend fanden, dass der so heißt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Naja. Wie kam es dazu, Alena?
Das war eine Figurenbeschreibung, eine sehr knappe Figurenbeschreibung in einem Drehbuch. Und die mir besonders gut nicht gefallen hat und dir auch besonders gut nicht gefallen hat, gleichzeitig eine Faszination ausgeübt hat, weil es so präzise ist. Es ist so knapp und präzise, eine Frau, die sexy und bodenständig ist, da hat man sofort, man hat sofort die Frau vor Augen. Das ist im Grunde das Äquivalent zu Paul oder Max, wenn man so will, bei der Figurenfindung.
Ja, Paul und Max sind auch sexy und bodenständig.
Ja, Paul und Max sind auch super sexy und bodenständig.
Also Korthose, aber sitzt richtig gut am Hintern.
Mm, und so einen guten V-Ausschnitt, aber in einem guten Material.
Ja, genau. Naja, und darum, daher der Name, der sich jetzt auch nicht mehr ändern, der lässt sich auch nicht mehr ändern. Wir haben gefragt an verschiedenen Stellen, aber es geht jetzt nicht mehr.
Nee.
Man kann im Nachhinein den Namen eines Podcasts nicht mehr ändern.
Auf gar keinen Fall. Da müssen jetzt alle mit durch. Aber man kann, Till hat es im Grunde, hat diese Scharte ausgewetzt, indem er ein wahnsinnig schönes quasi Cover für unseren Podcast entworfen hat. Und das haben wir auf Tassen drucken lassen und man kann Tassen bei uns gewinnen.
Wenn man auf der Sexy-Hotline von Sexy und Bodenständig anruft.
Genau.
Auf der Sexy-Hotline anruft und ganz bodenständig auf die Mailbox quakt.
Genau. Soll ich mal die Telefonnummer vorlesen, mit meiner Sexy-Telefonnummer-Vorlesestimme?
Ja.
Okay, also die Nummer zum Glück ist 0178 154 7373. 0178 154 7373. Da könnt ihr anrufen und Fragen stellen oder einfach irgendwas quatschen oder wie auch immer. Till hat da ganz bezaubernd einen Anrufbeantworter besprochen. Und es ist echt übel, dass wir die Leute zu so antiquarischen Mitteln zwingen, drängen, dass wir nicht sagen, schreibt uns eine E-Mail, sondern ich meine, wer ruft noch irgendwo an und wer spricht noch irgendwem auf einen Anrufbeantworter? Ja, das ist schon ganz schön hart.
Ich weiß, aber wir wollen doch die Stimmchen von den Menschen hören.
Ja, und wenn ihr
zum Beispiel?
Ja, von Mareike Kaiser, die nämlich angerufen hat auf der Hotline.
Oh, Mareike, ja.
Voll super. Um uns eine Frage zu stellen und liebe Mareike, du hast auf jeden Fall schon mal eine sexy und bodenständig Tasse gewonnen, die wir dir zuschicken werden.
Hallo Till, hier spricht Mareike, ein Fangirl eures Podcasts. Ich bin gerade dabei, ein sogenanntes spannendes Projekt zu beginnen und frage mich, in welchem Programm ich das eigentlich. Eine Frage, die in Richtung Prokrastination geht und die ich mir auch stelle, weil ich den Moment versuche abzupassen, an dem ich endlich anfangen kann. Aber vielleicht kennt ihr ja auch solche Fragen. Es gibt ja so Programme, in denen dann Buch schreiben oder längere Texte schreiben sehr viel schöner aussieht als zum Beispiel in Word. Und genau, vielleicht mögt ihr das mal diskutieren und auch verraten, wie ihr dafür sorgt, dass das Schreiben schön aussieht. Oder vielleicht braucht ihr das ja auch gar nicht und ihr könnt in einer dunklen Ecke sitzen und Texte oder Bücher in euer Smartphone tippen. Das kann ja auch sein. Ich freue mich drauf und auf die nächste Folge eures Podcasts. Tschüss!
Ja.
Oh, danke. Ich freue mich total, dass Mareike angerufen hat und vor allem natürlich auch, weil sie den Finger in eine Wunde, bei mir in eine offene Wunde sozusagen legt. Ich trage mich schon seit langem mit dem Gedanken, ein Schreibprogramm, namentlich das Schreibprogramm Scrivener, zu verwenden, aber ich tue es einfach nicht. Wie ist es bei dir?
Ich tue es auch nicht, weil ich, und ich bin nicht stolz drauf, so ein bisschen Technik, nicht feindlich, aber ängstlich bin. Ich denke mal, never change a einigermaßen winning horse. Ich komme okay klar mit Word. Aber was wäre denn der Vorteil von Scrivener? Also was würde mir das bringen, wenn ich es täte? Würde es einfach nur schöner aussehen oder hat es auch, würde mir das auch sagen, hier ist noch ein totales Plothole oder hier sind zu viele Wiederholungen? Also was genau tut dieses Programm für mich?
Nee, also das gibt es tatsächlich auch. Das habe ich mir von meinem Freund Cosima zeigen lassen, das deutsche Programm Papyrus. Mhm. Auch tatsächlich, wenn du das möchtest, eine Sprachprüfung durchführt und dir dann Wortwiederholung und unvollständige Sätze und solche Sachen. Das eignet sich natürlich vor allem für Genre-Literatur oder so, die eher so eine etwas, die eher eine etwas an bestimmten Konventionen festgemachte sprachliche Gestaltung hat. Das würde mir zum Beispiel nichts nützen, weil ich gerne unvollständige Sätze schreibe. Ich möchte das aber auch gar nicht irgendwie unterschätzen. Also er meinte, das würde wirklich gut funktionieren. Das würde mich, glaube ich, sehr verunsichern und ärgern und aufregen. Also was ich als das größte Problem von Word empfinde, abgesehen davon, dass solche Sachen wie das halt bei größeren Dateien dann einfach, also ab 300 Seiten, glaube ich, kackt bei in meiner Version zumindest die Rechtschreibprüfung ab und die hört dann einfach auf. Und aber man kann auch dann größere Dateien nach meiner Erfahrung nicht mehr mit Kommentaren und Anmerkungen versehen, weil die dann zerschossen werden und durcheinander geraten und ineinander flutschen. Und das ist aber bei so Manuskripten ab 400 Seiten oder so. Und das ist wirklich außerordentlich ärgerlich und mühsam. Aber ja, und was ich halt auch sehr, sehr ärgerlich und mühsam finde, ist, ich tausche halt oft Kapitel hin und her. Und das finde ich bei Word wirklich auch, also alleine in einem Manuskript hin und her zu navigieren und dann währenddessen 15 Seiten Kapitel in der sozusagen Zwischenablage mit Apfel X abgelegt zu haben oder mit Steuerung X und dann irgendwo mit Steuerung V wieder einzusetzen und sich dann vertan zu haben und dann, also ich finde es wirklich grauenvoll. Bei Scrivener hast du erstens, das ist auch das, was Mareike gesagt hat, wenn du es möchtest, eine völlig neutrale Schreibumgebung ohne irgendwelche, die Anzeige von irgendwelchen Linealen oder Steuerungselementen oder Funktionen oder irgendwas. Weißes Blatt auf schwarzem Hintergrund, eine sehr gepflegte, auch tatsächlich schönere Schrift, wie du möchtest, aber ganz einfache Schrift, proportional, also Schreibmaschinenschrift oder eben nicht proportional, Schreibmaschinenschrift. Und dann kannst du aber vor allem ganz einfach jedes Kapitel als einzelner Text definiert, ohne dass es eine alleinstehende Datei ist. Das heißt, du kannst innerhalb einer Datei, so wie wenn du Karteikarten hin und her schiebst, kannst du Kapitel ganz einfach hin und her schieben. Und du kannst zum Beispiel verfolgen dann auch, wie oft bestimmte Figuren, wie oft bestimmte Themen und so weiter in dem Buch vorkommen. Und wenn du gerade zum Beispiel, also bei meinem Buch, würde sich das durchaus eignen, dass man halt nicht zu viel so Sachen, weiß ich nicht, so 80er-Jahre-Marker oder so hat. Das kannst du relativ einfach definieren. Und du hast dann so eine andere Ebene, sorry, dass ich jetzt so lange darüber quatsche, wo du wirklich wie so gelbe Karteikarten hast, wo du dann zum Beispiel für jedes Kapitel so eine kleine Synopsis oder so zwei Sätze oder so machst. Das mache ich tatsächlich ja oft, du hast es auch schon gesehen, an so einer Art Pappwand hier oder so, also total primitiv. Und dann kannst du das aber, wenn du das relativ einfach verknüpfst, sogar so machen, dass wenn du dann sozusagen auf deiner Bildschirmoberfläche diese Karteikarten hin und her schiebst, dass sich dann automatisch auch die Kapitel verschieben und so.
Ja, das klingt eigentlich total praktisch. Ich brauche das deswegen nicht, weil ich total chronologisch schreibe. Also ich fange vorne an und höre hinten auf und ich schiebe in der Regel eben keine Kapitel hin und her. Aber viele machen das ja tatsächlich oder schreiben erstmal den Schluss oder so. Mache ich aber nicht. Ich wühle mich wirklich total in einer geraden Linie durch den Schmodder und Notizen, die ich mir machen müsste, mache ich mir alle auf Papier. Bin da leider echt ein bisschen oldschool.
Ich hab die Zeit nicht und den Nerv nicht. Und es macht mir auch nicht so eine Freude, mich da einzuarbeiten in dieses Scrivener-Programm. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also obwohl ich wirklich Probleme mit Word habe, es ist einfach, wie soll ich sagen, also ich habe meine ersten Texte, nee, es stimmt auch wiederum so, kann man das auch nicht sagen. Ich schreibe einfach auf Word, seitdem ich irgendwie wirklich tatsächlich denken kann auf eine Art. Und für mich gehört ein Manuskript irgendwie in diese schreckliche Word-Datei.
Ja.
Ich verstehe aber, dass es eigentlich, eine Bürosoftware, die eigentlich, ich glaube, dass sie nicht besonders gut geeignet ist, um Manuskripte damit zu schreiben. Vielleicht wirklich gerade noch man echt garantieren kann, dass man, wie du es beschrieben hast bei dir, dass man so von vorne bis hinten durcharbeitet. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das können die wenigsten Autoren und Autoren.
Ich weiß gar nicht, ob das was mit Können zu tun hat. Ich wünschte, ich könnte es anders. Also
nee, ich meine, dass sie es von sich behaupten können, dass es wirklich so ist. Weil in dem Moment, wo du halt anfängst, davon also abzuweichen, es geht alles auch. Aber in der Zeit, in der ich damit rumgefummelt habe, und ich bin da aber auch total primitiv. Und auch selbst da kommt mir Word also nicht entgegen, weil ich halt immer versuche, das so zu formatieren, wie ich es im Schreibmaschinenkurs in der Volkshochschule Zehlendorf 1988 gelernt habe, nämlich eine Standardmanuskriptseite mit 30 Zeilen a 60 Anschlägen zu machen. Und das kannst du zum Beispiel bei Word nicht einstellen.
Das stimmt, deswegen bescheiße ich mich auch immer selber und habe in Wahrheit immer viel weniger geschrieben als meine Seitenzahl vermuten lässt. Auch weil ich immer in Cambria.
Was ja auch gut ist.
Ich schreibe ja immer eher knapp. Ich fange auch immer in Cambria an, weil ich das irgendwie vom Schriftbild angenehmer finde und dann irgendwann halte ich es nicht mehr aus. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht voran, dann wandle ich das alles in Courier New um und nehme die Silbentrennung raus und schon sind aus 60 Seiten 100 geworden und dann fühle ich mich auf so eine ganz kindische Art glücklich.
Ja, komisch. Also bei mir ist es wirklich einfach so, wenn ich es nicht in Kurier schreibe, dann ist es für mich kein Manuskript.
Echt?
Also ich schreibe so, ich würde einen Brief in Cambria schreiben oder irgendwie einen Einkaufszettel oder, aber ich weiß auch nicht, das ist wirklich, aber es liegt glaube ich echt daran, dass ich so alt bin, Alena, dass ich noch ich habe halt einfach noch auf der Schreibmaschine gelernt. Ich habe wirklich auf der mechanischen, wir hatten in der in der Volkshochschule hatten wir mechanische Schreibmaschinen und wir hatten auf der Journalistenschule in München, hatten wir wirklich in dem Lernraum 1988, 89 standen 15 mechanische Schreibmaschinen. Und für mich ist dieses Schriftbild, also irgendwas zu schreiben, was an irgendwie nochmal jemand anders sehen soll, dafür gehört für mich einfach, ich mache noch nicht mal Courier New, ich mache wirklich einfach diese alte Schrift.
Ich nehme nur Courier New, weil die noch mehr Platz einnimmt.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja, ja.
Die ist so blass irgendwie, das verstehe ich gar nicht, was das soll.
Keine Ahnung, aber es ist, also in der Uni hat man halt so seine seine Papers gestreckt, mengenmäßig.
Okay, und das, war das Problem hatte ich nie, ey. Ich habe mal alles in 8 Punkt gesetzt, um einigermaßen.
Du hast halt schon immer viel zu sagen gehabt, Till. Es ist halt.
Nee, oder eben auch gerade halt nicht, weil das ist ja kein Zeichen. Ich finde es ja selber als kein Zeichen von Qualität und lese auch nicht gerne dicke Bücher. Insofern. Tja.
Na. Und wann, bis wann hast du jetzt dein Buch fertig geschrieben? Wenn du heute schon 200 Seiten weggeballert hast?
Ja, die habe ich ja nicht alle heute geschrieben, sondern nur eine halbe. Naja, irgendwie, ich glaube, Ende Januar oder so.
Ja, aber ist doch super. Da hast du dann noch ein bisschen Zeit und landest am Ende so bei 350, oder?
Ja, ich glaube, dass es, genau, ich glaube, dass das Manuskript 400 haben wird und dass ich dann noch ein bisschen kürzen kann. Aber es ist spannend, weil ich mich jetzt tatsächlich schon auch frage, also das ist ja normalerweise, ich habe alle Bücher bisher in den letzten Jahren abgegeben, wenn das Manuskript komplett fertig war. Und das ist jetzt wirklich das erste Mal, würde ich sagen, dass ich die Hälfte von einem Buch abgebe und sozusagen eine Zwischenbescheid bekomme. Und ich bin nicht so ganz sicher, wie man so sagt, was das mit mir macht. Also ich freue mich darauf, ich fürchte mich auch darauf. Und es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, ach so, ja, wir haben uns jetzt doch falsch verstanden. macht's bitte nochmal ganz anders.
Das glaube ich nicht.
Und warum Dirk?
Warum Dirk? Ja, das ist die alles entscheidende Frage.
Wann ist deine genaue Deadline jetzt? Du hast ja vorhin gesagt, du hättest eine.
Ja, auch Ende Januar, weil es erscheint im April und ich muss Ende Januar abgeben. Und ich habe ausgerechnet, wenn ich jede Woche ein Kapitel rausballer, dann wird es gerade eben so fertig. Also ist ein bisschen auf Kante, aber es klappt. Ich bin dabei.
Okay.
Nee, es wird fertig. Falls jemand vom Verlag zuhört, es wird auf jeden Fall rechtzeitig fertig.
Ich glaube, eins können wir ganz klar sagen, es hört niemand vom Verlag zu.
Wer weiß.
Ich weiß das.
Du weißt das.
Also wenn, ich, ganz ehrlich, oder? Komm, wenn wir irgendwas auf der Buchmesse gelernt haben und du warst in keiner Halle, aber wir haben uns mit Menschen von Verlagen unterhalten.
Ja.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand von irgendeinem Verlag irgendein Literatur-Podcast hört.
Würde ich auch nicht an deren Stelle.
Ich auch nicht. Ich finde es absolut richtig und Alter, ey, die haben wirklich Wichtigeres zu tun.
Ja, das stimmt. Tschüss, Till.
Tschüss.